ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Der frühere NATO-General Erhard Bühler ist unser Experte in diesem Podcast. Mit ihm besprechen wir unter anderem aktuelle Entwicklungen im und rund um den Ukraine-Krieg. Sprich, es geht um den militärischen Stand der Dinge und was der für politische und militärpolitische Debatten und Entscheidungen mit sich bringt. Auch heute ist Herr Bühler wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute ist die Vorschau auf die Folge recht kurz, weil recht einfach. Zu Beginn geht es um die aktuelle Lage und um einige aktuelle Meldungen. Im zweiten Teil dann heute ausschließlich Antworten auf Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir zeichnen diese Folge auf am Dienstag, 15. Oktober 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Schauen wir auf die aktuelle Lage. Überblicksmäßig zunächst, Herr Bühler, alles weiter ähnlich wie auch in den vergangenen Wochen oder gibt es wegweisende Veränderungen, also in welche Richtung der Weg auch immer weist?
Nein, es gibt keine wegweisenden Veränderungen. Die Ukraine verzögert nach wie vor und verteidigt entlang der Frontlinie. Die Russen greifen nach wie vor mit Schwerpunkt im Donbass an. Versuchen aber jetzt auch, die Ukrainer aus dem Bereich Kursk zu vertreiben. Die Luftoperationen beider Seiten halten ebenfalls an, also keine grundsätzliche Veränderung.
Dann lassen Sie uns mal bitte wieder einige Schwerpunkte durchgehen, wie so oft im Norden beginnen, in dem Gebiet der russischen Region Kursk, das von der Ukraine besetzt ist. Wie ist der Stand der Dinge dort?
Also in der Region Kursk greifen die Russen von Westen aus die ukrainische Einbruchstelle an, also flankierend, und kontrollieren mittlerweile wieder 40-50% des ursprünglich von den Ukrainern kontrollierten Territoriums der Region Kursk. Sie haben nach ukrainischen Angaben mittlerweile etwa 50.000 Soldaten zusammengezogen, um die Ukraine wieder aus der Region zu vertreiben. Die Truppenteile kamen aus anderen Frontabschnitten, vor allen Dingen aus den Regionen Cherson, Saporischschja und Kharkiv. Im Gegenzug ist die Ukraine mit Gegenangriffen im Ostteil der Einbruchstelle erfolgreich. Die Lage ist also im Vergleich mit der Front im Donbass viel dynamischer und nicht so stark an einer Frontlinie ausgerichtet. Es gibt auf beiden Seiten Geländeabschnitte, die fest in einer Hand sind. In anderen ist das nicht so eindeutig. Hier kommt es zu Begegnungsgefechten. Und andere Abschnitte werden nur über die Beherrschung von Zugängen, also Straßen, kontrolliert. Das macht es für den Beobachter etwas unübersichtlich. Aber Kursk war nie eine Operation, bei der es darum ging, noch weitere Gebiete zu erobern. Es war und ist auch heute noch nach wie vor auf ukrainischer Seite ein Angriff mit begrenztem Ziel, den Russen diesen Raum als Aufmarschraum, als logistische Drehscheibe, als Feuerstellung für Raketen und Drohnen zu verwehren. Wir wissen nicht, was der Plan war und jetzt ist, wo und an welcher Linie sich die ukrainische Armee dann festsetzen will, sich zur Verteidigung einrichten will. Die Vermutung liegt nahe, dass sie die ausgebauten Stellungen oder vormaligen Stellungen der Russen, die sich in etwa 10 Kilometer Tiefe die Grenze entlang ziehen, nutzen werden. Denn Teile der Region Kursk werden sie halten wollen.
Weil wir im Gebiet Kursk sind, vielleicht gleich eine erste Hörerfrage, die passt hier ganz gut rein. Müssen wir nicht erst im zweiten Teil behandeln und dann wieder dorthin springen. Andreas Heger aus Ulm, der schreibt folgendes, Zitat: Wie kann ich mir eigentlich die Vorgehensweise Russlands bei der Rückeroberung der Kursk-Region vorstellen? Als militärischer Laie scheint mir die Strategie Russlands in anderen Frontabschnitten so zu sein, dass nach massivem Einsatz von Artillerie und Gleitbomben die Ukrainer diese Orte letztlich aufgeben müssen, weil sie völlig zerstört sind. In Kursk müsste die russische Armee aber die eigenen Dörfer dem Erdboden gleich machen. Das sollte doch selbst einer leidensfähigen russischen Bevölkerung nur schwer vermittelbar sein. Oder kann die russische Armee auch anders? Fragezeichen und Zitat Ende.
Ich habe gerade ja schon skizziert, wie das aussieht, beziehungsweise wie ich mir das vorstelle. Man sieht dort durchaus Angriffe mit schnellen, mechanisierten Kräften, also Kampfpanzern und Schützenpanzern auf beiden Seiten. Das hindert die Russen aber nicht daran, auch Dörfer, in denen sie ukrainische Soldaten vermuten, mit Gleitbomben und mit Artillerie anzugreifen. Da sieht man dann die gleichen Bilder wie auch an der Ostfront im Donbass. Das ist selbstverständlich schwer vermittelbar. Schon die Tatsache, dass die ukrainische Armee überhaupt nach Russland hinein erfolgreich angreift, ist ja undenkbar für die Bevölkerung, die jetzt fliehen oder evakuiert werden musste. Das sind 10.000 Leute, von denen wir jetzt sprechen, die den Raum verlassen mussten. Sie bekommen nun ein völlig anderes Bild der Spezialoperation, das hier immer wieder vorgehalten wurde. Der Krieg auf russischem Boden findet zwar in russischen Staatsmedien nicht statt, aber die russischen Militärbeobachter, die ja Hunderttausende und manchmal Millionen von Nutzern haben, die berichten darüber. Und so verbreitet sich die Wahrheit langsam, aber sicher. Und das ist jenseits der militärischen Geschehnisse dort die Wirkung, die durch diesen Angriff erzielt wird. Putin war ja von Anfang an bedacht, nicht die Kontrolle über die russische Bevölkerung und ihr Vertrauen zu verlieren. Das ist ja eine seiner Operationslinien, wie wir im Militär sagen, seiner Informationskampagne, die sich nach innen richtet. Und Putin läuft jetzt schon Gefahr, dass er zumindest in Teilen in dieser Provinz, in dieser Region Kursk, dort unglaubwürdig wird.
So, dann gehen wir von Kursk mal weiter südlich entlang der Frontlinie. Vielleicht kann man das in einem Abwasch machen sozusagen.
Ja, also ich nehme mal die Ostfront, nenne ich sie jetzt mal, Kupjansk, runter nach Wuhleda, bis die Front abknickt nach Westen hin. Dort gibt es schwere Kämpfe. Das lässt sich an den Zahlen des ukrainischen Generalstabs heute Morgen auch ablesen. Allerdings gibt es kaum Geländegewinne. Schwere Kämpfe gibt es bei Kupjansk, bei Chassiv-Yar nach wie vor. Allerdings bei Chassiv-Yar so, dass dort seit Tagen keine Veränderung mehr ablesbar ist. Toretsk, wie berichtet, ist etwa 50% der Stadt mittlerweile von den Russen kontrolliert. Es gibt Ortskampf, Häuserkampf dort in Toretsk. Auch wenn es den einen oder anderen Gegenangriff der Ukrainer dort gibt, ist die Lage für sie in Toretsk schon problematisch. Pokrovsk hat sich das Tempo etwas verlangsamt. Also auf Pokrovsk selbst wird zurzeit nicht angegriffen. Die Angriffe konzentrieren sich eher im Südosten von Pokrovsk, aber die Russen sind auch noch nicht weiter als 7-8 Kilometer, und das ist seit Wochen schon so an die Stadt herangekommen. Wuhleda sieht etwas anders aus. Das ist ja gefallen vor einiger Zeit. Dort haben die Russen noch etwas Momentum und sind etwas weiter nach Norden angegriffen. Aber auch das ist kein Durchbruch in dem Sinne, sondern die Ukrainer weichen einfach vor der Übermacht, vor der Überlegenheit der Russen auch in diesem Bereich zurück. Wenn man jetzt die Südfront anschaut, und damit meine ich die von Ost nach West verlaufende Front bis zum Dnipro, hier gibt es wieder Gefechte an der Grenze zwischen Saporischschja und Donetsk und auch westlich, im westlichen Bereich von Saporischschja. Das waren die Stellen, die Angriffsachsen, in denen die Ukraine im letzten Jahr ihre Offensive vorangetragen hat. Und es gibt am Dnipro selbst von Süd nach Nord entlang des Dnipro Richtung Saporischschja Angriffstätigkeiten. Ich würde sie so bewerten, dass hier die Ukrainer gebunden werden sollen in diesem Bereich. Aber ich sehe keine großen Truppenzusammenziehungen, die einen ernsthaften Angriff dann vermuten lassen Richtung Norden. Bei Cherson gibt es Angriffe am östlichen, also am linken Dnipro-Ufer der Russen. Das heißt, dass nach wie vor Soldaten, ukrainische Soldaten auf dieser Seite des Dnipro gegenüber der Stadt Cherson operieren. Insgesamt, wie ich schon sagte, intensive Kampfhandlungen, die aber kaum Einfluss auf die Frontlinie selbst haben.
Dann kommen wir mal zu den jeweiligen Operationen hinter der Frontlinie und vielleicht fangen wir bei den Operationen, die die Ukrainer auf der russisch besetzten Seite unternehmen an.
Ja, bei den Ukrainern gehen die Angriffe auf Flugplätze, auf Munitionsdepots, auf Betriebsstoffdepots weiter. So nach dem Muster der letzten Wochen. Im Einzelnen, Feodosia ist in der letzten Woche bereits angegriffen worden. Hier haben wir nun genauere Informationen, was dort passiert ist. Hier sind 10 große Öltanks zerstört worden und ausgebrannt und mindestens 6 so stark beschädigt, dass sie nicht mehr genutzt werden können. Das Ölterminal hat tagelang gebrannt und es ist davon auszugehen, dass es auf längere Zeit nicht mehr nutzbar sein wird. Das heißt, Russland verliert mit diesem Terminal eine der beiden Versorgungsstationen für die russische Armee auf der Krim. Dann bleibt nur noch Sewastopol. Darüber hinaus ist der Flugplatz bei Düggeda, das liegt in der Krasnodar-Region, angegriffen worden. F-34, also die Gleitbombenflieger, sind dort stationiert. Ein Munitionslager, offenbar mit Gleitbomben, ist getroffen worden. Es gab einen Angriff auf Krasnodar Krai, der schon mehrfach stattgefunden hat. Das ist eine Abschussbasis für die Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion. Hier muss ein Lager zerstört worden sein mit 400 dieser Shahid-Drohnen. Es ist angegriffen worden, ein Öllager bei Rovenki, das liegt in der Region Luhansk. Der Schaden scheint überschaubar zu sein nach den Bildern, die wir da gesehen haben. Und dann gibt es eine Meldung vom Flugplatz Orenburg in Russland. Da ist eine Tu-134 Transportmaschine zerstört und ausgebrannt. Es ist wohl eine Maschine, wir würden sagen, der Flugbereitschaft, wie wir sie hier in Berlin und in Köln haben bei der Bundeswehr. Also eine Passagiermaschine, die VIP-Passagiere transportieren kann. Offenbar steckt da Sabotage dahinter. Jedenfalls gibt es Meldungen, dass da eine Widerstandsgruppe die Verantwortung dafür übernommen hat. Aber Einzelheiten sind da noch nicht bekannt.
Aber auch schon ein ziemlich altes Modell, diese Tu-134. Die stand am Boden. Es gibt noch ein weiteres Flugzeug, dessen die Russen verlustig gegangen sind. Das ist ein bisschen moderner, auch ein bisschen kleiner. Eine Su-34 wohl, die ist abgeschossen worden in der Luft.
Ja, hinter der Frontlinie, das heißt noch über russisch besetztem Gebiet. Das ist nicht das erste Mal. Insgesamt haben die Russen mindestens 27 Su-34 durch Abschuss verloren. Das waren aber alles Abschüsse durch bodengebundene Flugabwehrraketen oder Zerstörung auf dem Boden durch Angriffe auf russische Flugplätze. Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass offensichtlich ein Abschuss durch eine Luft-Luft-Rakete, die durch eine F-16 eingesetzt war, zur Zerstörung dieser Su-34 geführt hat. Das zeigt, den Ukrainern sind Raketen mitgeliefert worden mit den F-16, die eine Reichweite haben von etwa 160 Kilometer. Mindestens eine solche Reichweite ist erforderlich, um die Bedrohung der Flugzeuge mit Gleitbomben abzuwehren, ohne das eigene Flugzeug in irgendeiner Art und Weise zu gefährden. Das verteidigende Kampfflugzeug braucht eine Abstandswaffe mit solchen Reichweiten, damit es eben nicht selbst abgeschossen wird. Das zeigt aber auch zweitens, dass die F-16-Piloten langsam an diese Aufgabe herangeführt werden, Bekämpfung der Gleitbombenflieger. Bisher waren sie ja nur zur Abwehr von Drohnen mit ihrer Bordmaschinenkanone oder von Marschflugkörpern mit Luft-Luft-Raketen in der westlichen und in der mittleren Ukraine eingesetzt. Einfluss auf die Bedrohung durch Gleitbomben hat dieser Zwischenfall ja, aber noch nicht in ausreichendem Maße. Dazu hat die Ukraine noch zu wenige Flugzeuge und vor allen Dingen zu wenig erfahrene Piloten. Das bewegt sich nach wie vor im einstelligen Bereich und das wird noch dauern, bis sich das ändert.
Okay. Dann haben wir noch die Luftoperationen, vornehmlich Luftoperationen der Russen in Richtung Ukraine.
Ja, da gingen die Angriffe ebenfalls weiter mit Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen. in der Nacht von Samstag auf Sonntag 67 Drohnen, die allesamt abgeschossen oder durch elektromagnetische Störsignale zum Absturz gebracht worden sind. Ballistische Raketen, Eiskänder aus dem Raum Kursk sind eingesetzt worden. Die Drohnen kamen aus Räumen Kursk und Oryol. Das sind alles potenzielle Ziele auch für die Ukraine, um die Bedrohung dauerhaft ausschalten zu können. Bemerkenswert, von Sonntag auf Montag gab es keine Angriffe, kein Luftalarm in der Ukraine, was Seltenheitswert hat. Das ist in den letzten 2 Monaten, glaube ich, nicht vorgekommen. Gestern allerdings tagsüber dann ein wiederholter Angriff auf die Hafenanlagen in Odessa, auf zivile Schiffe, Getreidetransporter im Hafen von Odessa. Das ist jetzt der 5. Angriff seit Anfang Oktober. Da steckt also auch ein Muster und eine Absicht dahinter, nämlich den Getreidehandel nachhaltig auch wieder zu stören und die Glaubwürdigkeit in die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine auch zu schwächen.
Okay, dann machen wir einen Punkt unter die aktuelle Lage und schauen mal noch relativ kurz auf ein paar Ereignisse der vergangenen Tage, auf ein paar aktuelle Meldungen. Punkt 1, die Reise des ukrainischen Präsidenten in den Westen. Er war ja viel in den Medien, weil er seine Europareise gemacht hat, hat dort den Unterstützerstaaten seinen sogenannten Siegesplan präsentiert, um weitere Unterstützung geworben. Dieser Plan soll, ich glaube, in dieser Woche auch noch öffentlich gemacht werden. Herr Bühler, zunächst mal diese Reise von Selenskyj, was ist denn Ihr Eindruck? Also wenn die wirklich erfolgreich verlaufen wäre, dann hätten sich doch die Statements nach den einzelnen Besuchen anders angehört.
Also wir wissen ja nicht wirklich, was hinter verschlossenen Türen da in Rom, Paris, London, Berlin und vorher schon in Washington gesprochen wurde. Wir wissen ebenfalls nicht, was eigentlich in dem Siegesplan steht. Der ist ja nicht veröffentlicht worden, noch nicht mal ansatzweise. Aber angesichts der Aktivitäten nach der verständlichen Absage von Präsident Biden, nach Deutschland zu kommen, nach der Verschiebung des Rammstein-Treffens, da kann man schon sehen, glaube ich, dass Präsident Selenskyj unter Druck steht. Warum? Ich glaube, er sieht ja die Putin-Strategie, die Ukraine langsam, aber sicher niederzuringen, unter großen Verlusten und großem Langzeitschaden auch für Russland und seine Bevölkerung. Er sieht die Strategie, den Westen mit einer gezielten Informationskampagne langsam, aber sicher mürbe zu machen. Und er sieht auf der anderen Seite die Weststrategie, der Ukraine gerade so viel zu geben, dass sie sich verteidigen kann und nicht überrannt wird. Das ist zumindest das Ergebnis dessen, was wir sehen. Aber auf der anderen Seite nicht so viel zu geben, dass die russische Armee tatsächlich in der Ukraine geschlagen werden kann, in dem Sinne, dass ihr so viel Schaden zugefügt wird, dass ihr die Grundlagen für ihren Krieg da in der Ukraine genommen werden. Und dies alles zusammengenommen wird dazu führen, dass dieser Krieg aus meiner Sicht noch lange andauern wird, mit all den Langzeitfolgen für die Ukraine. Und das treibt ihn sicher um.
Sie betonen es ja immer wieder, wenn solche Besprechungen anstehen von Spitzenpolitikern, auch mit dem ukrainischen Präsidenten. Wir wissen natürlich nicht, was da hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, aber es gibt offenbar Experten, die mehr wissen oder mehr zu wissen scheinen als andere. Carlo Massala zum Beispiel sagt, die Europareise Selenskyjs sei gescheitert, weil sie keinen Schritt vorangekommen ist. Und dann gab auch einen fast zynischen Kommentar des Militärexperten Ralf Thiele, war glaube ich auch mal früherer Bundeswehroberst, ich zitiere mal wörtlich, für Selenskyj ist das bitter. Es hilft aber auch, die verbleibenden militärischen und politischen Handlungsoptionen realistischer einzuschätzen. Das klingt jetzt auch nicht unbedingt positiv, um es mal vorsichtig zu sagen.
Also ich glaube nicht, dass beide Herren, die mir natürlich bekannt sind, dass die da jetzt mehr wissen. Das ist tatsächlich noch unter Verschluss. Und wir wissen auch nicht, ob das, was tatsächlich bekannt ist, ob das der Wahrheit dann auch entspricht. Also ich kann jetzt zu den einzelnen Zitaten da keine Stellung nehmen, weil ich auch den Zusammenhang nicht kenne, in dem sie gesagt worden sind. Aber so wie ich die beiden kenne, werden sie mit mir der Meinung sein, dass eine Reisediplomatie von 3 Tagen plus Washington-Reise nicht ausreicht, um die fundamentale Frage zu klären, die hinter der Herausforderung steht, wie man zu einem Frieden kommen kann. Das wäre genauso unrealistisch wie die Meinung anderer, man muss jetzt verhandeln und alles wird gut. Nichts wird so schnell gut. Der Krieg wird weitergehen, auch wenn verhandelt wird.
Kann man denn aus dem, was man gehört hat, so ein bisschen einen Eindruck gewinnen von diesem sogenannten Siegesplan? Also wenn ja immer der so heftig in die Öffentlichkeit getragen wird, dann muss das ja ein richtig ausgefeiltes Ding sein, am besten in 27 Bänden.
Ich weiß nicht, ob 27 Bände sind, aber es scheint schon ein umfangreicher Plan zu sein. Das entnehme ich jedenfalls den Äußerungen des Beraters, des Präsidenten. Mikhailo Podolyak heißt der. Der hat ein Interview gegeben, der Welt am Sonntag. Er hat gesprochen mit Alfred Hackensberger über den Siegesplan. Und das ist jedenfalls das, was ich im deutschsprachigen Raum gesehen habe, das Substanziellste, was hinsichtlich des Inhalts des Siegesplans dort gesagt worden ist. Also Podolyak sagt, dass es gute Aussichten gibt, Putin zu echten Verhandlungen zu zwingen. Die Russische Föderation wäre nicht zu echten Verhandlungen auf der Basis des internationalen Rechts bereit. Also das, was alle westlichen Staaten und darüber hinaus viele andere wollen, mindestens aber öffentlich sagen, das ist jetzt eine Bewertung von mir, dann muss sie, die Russische Föderation, zu fairen Verhandlungen gezwungen werden. Also er sagt, der Plan besteht aus 4 Säulen. Die erste Säule ist politischer Zwang, der deutlich machen soll, dass jedes Land das Recht hat, in dem Bündnis zu sein, das es möchte. Das ist die völkerrechtliche Komponente. Dies hat die Sowjetunion und die Russische Föderation mehrfach unterschrieben und hat Eingang in das Völkerrecht gefunden. Zweitens, es wäre militärischer Zwang notwendig, sagt er ausdrücklich, etwa mit der Verlagerung des Krieges auf das Gebiet der Russischen Föderation. Die dritte Säule ist wirtschaftlicher Zwang, um die russischen Wirtschaftsmärkte zu schwächen. Und das vierte ist diplomatischer Zwang, dass er nicht weiter ausführt zunächst mal. Hinter all dem steht die Logik, sagt Podolyak. Den Forderungen Russlands nachzugeben bedeutet allein die Fortsetzung des Kriegs in anderer Form, morgen oder übermorgen. Es sei ein konkretes Mittel, die Russen an den Verhandlungstisch zu zwingen. Es sei klar formuliert, mathematisch fundiert und mit einer klaren Aussage, was gemacht werden kann. Also mathematisch fundiert, da stutzt man erst, auch Herr Hackensberger stutzte da, glaube ich, durch seine Fragestellung. Aber ich denke, Podolyak meint, das sind Tabellenwerke, die dem Plan beigefügt sind. Hier werden, das ist jetzt meine Einschätzung, strategische Durchhaltefähigkeit beispielsweise beurteilt in Bezug auf die Wirtschaft, auch von beiden Seiten. Dann militärische Potenziale Russlands, Personal und Material, militärische Potenziale der Ukraine, die eine Definition, was bedroht eigentlich die Ukraine, was hat operativen Wert für die Russen in diesem Krieg, die Ukraine, was sind potenzielle Ziele, was muss zerstört werden, um den Russen die Grundlage für ihren Krieg zu nehmen in der Ukraine. Also derartige Tabellenwerke scheinen dem Plan da angefügt worden zu sein.
Aber der Plan wird ja sicherlich nur funktionieren, wenn man alle Säulen auch wirklich in die Praxis umsetzt. Und da muss natürlich auch im Westen wirklich jemand mitmachen. Also bei den politischen, bei den diplomatischen Komponenten. Mal böse gefragt, ist ein NATO-Beitritt eine realistische diplomatische oder politische Komponente in so einem Plan?
Also es ist auf jeden Fall keine militärische. All das, was im NATO-Rat, also dem höchsten Gremium der Allianz, entschieden wird, wird unter Federführung des Auswärtigen Amts vorbereitet und dort entschieden in Deutschland. Das Verteidigungsministerium arbeitet zu. Also Sie können recht haben, dass ein möglicher NATO-Beitritt, der könnte in dieser diplomatischen Säule stecken. Darüber hinaus muss man das, glaube ich, breiter sehen, weiter sehen. Und jeder Friedensschluss oder jeder Waffenstillstand wird mit Sicherheitsgarantien zu unterlegen sein. Das wird Gegenstand jeder Verhandlungslösung sein, außer bei einem Diktatfrieden.
Lassen Sie mich bei dem Thema NATO-Mitgliedschaft mal noch ein bisschen bleiben, weil die Vermutung wird ja möglicherweise auch erhärtet, weil der nun mittlerweile frühere NATO-Generalsekretär Stoltenberg damit sehr offensiv in der Öffentlichkeit umgeht. Der sagt zum Beispiel, also NATO-Territorium müsse nicht von den international anerkannten Grenzen definiert werden, also ganz einfach gesagt, sprich also unbesetzte Gebiete der Ukraine in die NATO, besetzte Gebiete nicht. Ist das so zu verstehen?
Ja, also ich habe es jedenfalls so verstanden. Aber nochmal, man muss diesen Teil des Plans sehen als Teil der Sicherheitsgarantien. Wer soll sie leisten, in welcher Organisation, mit welchem Mandat? So wie im Budapester Memorandum, das nicht funktioniert hat. Also es waren Russland, USA, China und Großbritannien. Soll es ein Staat leisten? Soll es eine Organisation leisten? Und wenn ja, welche? Die EU eher nicht, denke ich, die Vereinten Nationen schon gar nicht. Da bleibt nicht viel übrig und damit sind wir bei der NATO. Ob das nun Garantien sind, die außerhalb einer Mitgliedschaft, einer formellen Mitgliedschaft geleistet werden oder ob das durch Mitgliedschaft passiert, das wird man sehen. Ich glaube nicht, dass man das heute schon sagen kann, dass NATO-Mitgliedschaft die einzige Möglichkeit ist.
Aber nehmen wir mal diese Position von Stoltenberg. Sie haben jetzt viele Fragezeichen gesetzt bei den Sicherheitsgarantien. Darf ich Sie da so interpretieren, dass das auch für Sie letztlich nicht unbedingt eine vernünftige Position ist, die Stoltenberg da vertritt?
Ja, wie ich gerade schon sagte, also irgendeine Absicherung eines Waffenstillstands wird es geben müssen. Ich kann das nicht ausschließen, dass es so kommt. Es fordern ja einige seit Beginn des Krieges, dass man das machen soll während des Krieges. Aber es muss allen klar sein, dass dies zu langanhaltender Konfrontation und zu einem Wettrüsten im Grunde genommen auf beiden Seiten führen wird. Möglicherweise ist es aber die einzige Möglichkeit, diesen heißen Krieg zu beenden und dann käme eine solche Option auf den Tisch.
Schlägt man damit aber nicht was vor, also mit NATO-Mitgliedschaft von Teilen der Ukraine, von dem man eigentlich wissen kann, dass das ja für einen Friedensschluss, für einen Waffenstillstand meinetwegen absolut hinderlich sein kann, weil ja eines der zentralen Ziele Putins es war, die NATO dort in der Ukraine nicht an seiner Grenze zu haben?
Also nun, von einigen seiner politischen Ziele wird er ja abrücken müssen. Er hat ja selbst die NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland provoziert und hat es jetzt mit NATO-Staaten in Nordeuropa zu tun. Um es noch deutlicher zu sagen, er hat es nicht nur provoziert, sondern hat es herbeigebombt. Und mit Beginn des Krieges haben sich zwei neutrale Länder in Europa entschieden, die NATO-Mitgliedschaft zu beantragen. Und nach einigem Hin und Her hat das auch funktioniert, jedenfalls bei Schweden, bei Finnland etwas eher. Aber sehen Sie, ich glaube, es hat einen guten Grund, warum man solche Pläne nicht komplett öffentlich legt. Wir beide jetzt auch. Wir laufen Gefahr, dass wir jetzt irgendwas zerreden, was noch gar nicht spruchreif ist oder was vielleicht hinterher gar nicht auf dem Tisch liegt. Ich glaube, da muss man Vertrauen haben, dass diejenigen, die jetzt solche Verhandlungen vorbereiten, und das ist ja, wird ja sehr intensiv gemacht, auch außerhalb der Bereitschaft Russlands, dort irgendeiner Weise teilzunehmen. Also man muss das Vertrauen haben, dass das in die richtige Richtung geht. Sonst wird das alles öffentlich zerredet, bevor es überhaupt spruchreif ist.
Ich kann aber vorstellen, dass das mit dem Vertrauen für manche nicht so einfach ist. Also erstens zerre ich das ja nicht von irgendwoher, aus irgendeiner dunklen Ecke in die Öffentlichkeit. Herr Stoltenberg zum Beispiel hat diese Geschichte in die Öffentlichkeit gebracht. Das war ja nicht ich. Und wie er dann argumentiert, weiß nicht, das kann ich mir vorstellen, ist in manchen Augen doch auch ziemlich fragwürdig. Da bringt er beispielsweise als Vergleich, was NATO-Mitgliedschaft betrifft, die DDR und die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, sagt er, irgendwie habe die DDR ja als Teil eines größeren Deutschlands gesehen, von der NATO geschützt worden, sei aber nur Westdeutschland. Dieser Vergleich, der hinkt doch gewaltig. Also immerhin war die DDR ja ein international anerkannter Staat.
Ja, das ist ja zweifellos so.
Außer von der Bundesrepublik.
Es waren zwei deutsche Staaten in den Vereinten Nationen. Es waren, insofern ist das richtig, was Sie sagen, ein international anerkannter Staat. Sie haben auch recht, denke ich, der Vergleich hinkt und es ist eigentlich ganz gut, so ihn nicht weiter zu verwenden. Wir wissen ja, wie es war. Und natürlich ist es nicht so gewesen, dass von Seiten der Bundesrepublik Deutschland, also des Westteils, die DDR als Teil Deutschlands damals angesehen worden ist. Das stand in der Präambel als Staatsziel, dass man irgendwann eine Wiedervereinigung anstrebt. Aber wir haben doch den Ostteil Deutschlands nicht als Bestandteil Westdeutschlands gesehen. Und umgekehrt. Und vielleicht eine Ergänzung noch aus meinem Erleben damals in den frühen 80er Jahren. Also wir haben durchaus das Potenzial, das auf dem Gebiet der DDR stationiert war, also die russischen 350.000 Soldaten etwa der Westgruppe der sowjetischen Truppen, durchaus als Bedrohung gesehen und die NVA war Bestandteil dieser Bedrohung und das hat sich ja dann herausgestellt nach der Wende, als wir Einblick hatten in die geheimen Aufmarschpläne und Angriffspläne, die es da gab, dass es durchaus Grund zu dieser Beurteilung gab.
Und ist für Sie ja nachvollziehbar, dass manche sozusagen Ihre Bemerkung von vorhin, man muss Vertrauen haben in die und die Person, dass die schon das Richtige tun, dass mancher das für sich dann doch relativiert. Also wenn er beispielsweise auf Stoltenberg guckt, der war Generalsekretär immerhin und er wird sich das ja mit der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, zumindest eines Teils der Ukraine, nicht erst jetzt ausgedacht haben.
Ja, also Stoltenberg war ein guter Generalsekretär, glaube ich, über 10 Jahre lang. Ich weiß, dass Sie da ein bisschen kritisch sind von unseren Gesprächen am Rande des Podcasts. Aber das muss man ihm schon zubilligen, dass er die Allianz mit sehr viel Fingerspitzengefühl durch schwierigste Zeiten geführt hat. Und wenn er jetzt diesen Vorschlag bringt, dann ist das ein pragmatischer Vorschlag. Das ist ein Vorschlag wie jeder andere auch. Den kann man mögen, den kann man nicht mögen. Möglicherweise wird er Realität. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber die Vergleiche, die da gemacht werden, die sind nicht zielführend.
Okay. Dann schauen wir mal noch auf ein paar Ereignisse, ein paar aktuelle. Es gab Meldungen beispielsweise, dass die Russen zwischenzeitlich Kampfjets vom Typ MiG-31 nach Belarus verlegt haben. Und da hat man ja vermutet, das würde eine Aktion sein, damit man diese Flugzeuge nicht dem ukrainischen Feuer sozusagen mit weiterreichenden Waffen aussetzen will. Wie sehen Sie das?
Also die Flugzeuge sind nach 2 Tagen wieder zurückgekehrt nach Russland. Belarus und Russland sind ja Verbündete. Mehr noch, sie haben beschlossen, einen Staatenbund, schon vor Jahren einen Staatenbund zu errichten. Da sträubt sich Lukaschenko ein bisschen, nach meiner Einschätzung. Der will sich da nicht ganz vereinnahmen lassen. Aber eine Landung oder ein Flug und eine Landung von russischen Kampfflugzeugen in Belarus ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Hat es schon jahrelang vorher auch gegeben. Nur in diesen schwierigen Zeiten jetzt schafft es ja so eine Meldung überhaupt in die Schlagzeilen. Und dann auch noch mit Spekulationen, wie Sie sie gerade angedeutet haben. Also ich denke, das war ein routinemäßiger Flug nach Belarus, nicht mehr und nicht weniger. Aber das hat nichts damit zu tun mit Angriffsplänen aus Belarus. Es hat auch nichts zu tun mit Verlegungen von Flugzeugen, um sie zu schützen vor Angriffen der Ukraine. Also reine Routine.
Okay. Dann hat der ukrainische Geheimdienst gemeldet, er habe koreanische Offiziere entdeckt, quasi an der Front oder hinter der Front. Und es gab mittlerweile auch Meldungen, ich glaube, von Partisanen, die in der Nähe von Mariupol koreanische Soldaten entdeckt haben wollen, die dort an Artillerie ausgebildet werden. Haben Sie eine Vorstellung davon, in welchem Umfang das mittlerweile passiert? passiert?
Also das ist nun eine Meldung, die sicher keine Routine ist. Also die Nordkoreaner liefern seit einiger Zeit Artilleriemunition nach Russland. Und zwar mehr eigentlich, als Russland produzieren kann. Das sieht in Zahlen so aus, dass Russland etwa ein Drittel seines Munitionsbedarfs selbst aus eigener Produktion decken kann und zwei Drittel kommen zurzeit aus Nordkorea. Da hat es große technische Mängel gegeben bei dieser Munition. Die Russen waren russische Soldaten, die sich dann auch geäußert haben auf Telegram beispielsweise. Die waren sehr unzufrieden damit. Deshalb ist es plausibel, dass Nordkorea Personal dort mitgeschickt hat mit den Munitionslieferungen, die die Russen bei der Übernahme der Munition unterstützen sollen. So würde ich das einordnen. Auch den Angriff auf dieses Munitionsdepot und Ausbildungslager in den letzten Tagen, bei dem Nordkoreaner getötet worden sind. So würde ich das einordnen. Es gibt aber auch Meldungen, dass sich mehrere tausend Nordkoreaner in Russland zur Ausbildung befinden. Die Washington Post berichtete dieser Tage darüber. Sie sollen in Russland zur Grenzsicherung eingesetzt werden, um andere russische Einheiten für den Krieg in der Ukraine verfügbar zu machen. Und dann, das ist die dritte Geschichte in diese Richtung, vor einiger Zeit hat der südkoreanische Geheimdienst gemeldet, dass Nordkorea auch in den besetzten Gebieten im Bereich Donetsk und Luhansk im Bereich der Pionierunterstützung beim Minenräumen helfen will, also nicht unmittelbar verstrickt in Kampfhandlungen, sondern eher im Unterstützungsbereich. Ich glaube, man muss alle drei Dinge im Zusammenhang sehen mit dem strategischen Abkommen, das die Russen mit den Nordkoreanern geschlossen haben vor einiger Zeit. Dies wird auch Elemente enthalten, die von russischer Seite an die Nordkoreaner gegeben werden. Also Unterstützung beim nordkoreanischen Raketenprogramm, beim Nuklearprogramm GAR, bei Satelliten, die sie brauchen, um ihre Raketen auch steuern zu können. In jedem Fall ist das, was wir jetzt da sehen, ein Verstoß gegen die Sicherheitsratsresolutionen, die die Vereinten Nationen gegen Nordkorea verhängt haben. Selbstverständlich mit der Zustimmung Russlands, sonst gäbe es sie ja nicht. Ein weiterer Bereich, in dem unsere weltweite Sicherheitsarchitektur gerade zerstört wird. Die Folge ist ein immer selbstbewussteres Regime in Nordkorea, das durch die Hilfe für Russland aufgewertet wird und selbstbewusst genug ist, nun Drohungen auch Richtung Westen auszustoßen. Man rechnet gar mit einem siebten Nukleartest in naher Zukunft. Also ich denke, wir müssten Nordkorea auf dem Schirm haben und können uns gerne mal im Podcast näher mit Nordkorea beschäftigen.
Machen wir.
Hatten wir schon mal vor.
Ja. Machen wir auch. Danke für die Erinnerung. Ich will trotzdem noch kurz eine Nachfrage stellen. Sie sagten, die nordkoreanischen Soldaten werden dann möglicherweise zur Grenzsicherung eingesetzt, damit die Russen dort Einheiten abziehen können und sie beispielsweise in den Ukraine-Krieg schicken können. Halten Sie es denn für denkbar, dass koreanische Soldaten auch, die dann in Russland beispielsweise oder in den besetzten Gebieten ausgebildet wurden, tatsächlich in diesem Krieg eingesetzt werden?
Denkbar schon. Ob das tatsächlich stattfindet, das weiß ich nicht. Das kann man nicht sagen, das wäre reine Spekulation. Aber das, was die Washington Post schreibt, unter Bezug auf ihre Informanten, das ist schon plausibel. Russland ist ja ein Riesenland, wie wir wissen. Und sie haben Territorialeinheiten stationiert für Einsätze im Inneren, aber auch zur Grenzsicherung. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Russland da Wert drauf legt, die Grenzen nach wie vor unter Kontrolle zu haben, aber gleichzeitig die eigenen Kräfte dort abzuziehen und Richtung Ukraine zu schicken.
Das wären dann russische Soldaten wieder in der Ukraine. Aber die koreanischen, da sagen Sie, dass es kann sein, aber man weiß es nicht, ne?
Genau.
Ja. Dann noch ein Punkt habe ich auf dem Zettel, bevor wir zu den Hörerfragen kommen. Und zwar gab es eine Meldung, Schlagzeile war ungefähr, dass die Amerikaner eine Raketenbasis für Luftverteidigung in Polen einrichten. Nun kennen wir ja die Diskussion aus der Vergangenheit, auch die ganzen Meldungen dazu über die Luftverteidigungsanlagen in Rumänien und in Polen, die es schon gibt. Das, worum es jetzt geht, ist das eine neue, eine weitere?
Nein, sehen Sie, das ist auch wieder so eine Meldung, die Schlagzeilen produziert, obwohl sie eigentlich keinen neuen Sachverhalt bietet. Das handelt sich hier um die Flugabwehrstellung Rzeczykowo in Polen. Die von Ihnen erwähnte Flugabwehrstellung in Rumänien, die ist bereits seit 2016 einsatzbereit. Und in Polen hat sich das wegen Problemen bei der Infrastruktur und andere Probleme verzögert. Hier hat Polen und auch der NATO-Rat im Juli die Einsatzbereitschaft dieser Stellung bereits erklärt. Jetzt hat sich der Außenminister, glaube ich, war es, Minister Sikorski, dazu geäußert, zu dieser Stellung, weil sie in den nächsten Tagen praktisch offiziell in Dienst gestellt werden soll mit einem Zeremoniell. Und das ist Anlass für diese Meldungen. Und man hat den Eindruck, dass da schon wieder was Neues kommt. Nein, es ist Bestandteil des sogenannten Aegis-Systems. Das sind zwei Flugabwehrstellungen, eine in Polen, in Rumänien, wie ich es gerade gesagt habe, dann eine Radarstellung in der Türkei. Und mehrere Schiffe der US-Marine, das sind die Aegis-Kreuzer, so werden sie genannt, die mithelfen, Europa gegen die Bedrohungen aus der Luft zu schützen. Also es ist nichts Neues. Zusätzlich ist ja auch bekannt, dass die Amerikaner gleich nach Kriegsbeginn auch Flugabwehrraketen nach Polen, mobile Flugabwehrraketen nach Polen zur Abwehr irgendeiner Bedrohung aus dem Bereich Russland verlegt haben. Das sind mobile Raketen, die aber damit nicht gemeint sind. Ich nenne es nur der Vollständigkeit halber. Das sind Raketen wie die, die wir in die Slowakei geschickt haben, aus Deutschland heraus, um die Bedrohung der Slowakei auszuschließen.
Okay, dann war es das an dieser Stelle zur aktuellen Lage und zu aktuellen Meldungen und Ereignissen. Jetzt Teil 2 des heutigen Podcasts und der ist heute ausschließlich gefüllt mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und gefüllt natürlich mit den Antworten von Herrn Bühler darauf. Ich will mal mit eher allgemeinen Fragen beginnen. Oftmals sind das auch gar nicht wirklich Fragen, die uns da erreichen, sondern Gedanken, die man sich macht, wenn man sich das ganze Drama anschaut. Andreas Sichelstiel aus Hahnbach, das liegt in der Oberpfalz, wenn ich das recht sehe, der hat uns eine Mail geschrieben, in der er zu Anfang betont, dass er einen ukrainischen Sieg auf jeden Fall möchte. Und er schreibt dann Folgendes weiter, Zitat: Ein Scheitern Russlands birgt das Risiko des Zerfalls des Russischen Reiches. In diesem Fall hätten wir einige Nachfolgestaaten, Akteure, Warlords und so weiter, Kernwaffen. Dies wird verhindert, indem man der Ukraine nur gerade so viel gibt, damit sie nicht sofort verliert. Auf diese Art und Weise wird versucht, Russland eine goldene Brücke zu bauen, den Krieg selbst einzustellen oder, wenn die Ukraine verliert, zu zeigen, dass die westliche Welt etwas getan hat, quasi eine Art Feigenblatt. Ich komme leider immer mehr zu dem Schluss, dass ein Sieg der Ukraine nie ernsthaft verfolgt wurde und wird, auch wenn das für Europa massive Risiken und Kosten, in Klammern Flüchtlinge etc., verursachen wird. Zitat Ende. Und der schreibt, Herr Bühler, dass wir das Thema ruhig mal bezogen auf sogenannte vagabundierende Kernwaffen besprechen könnten. Wie sehen Sie das?
Naja, schon beim Zerfall der Sowjetunion war dies ja ein wichtiges Thema. Proliferation von Kernwaffen ist der Fachausdruck dazu. Kernwaffen und spaltbares Material, also das in falsche Hände, gar in Hände von Terroristen geraten kann. Die Ernsthaftigkeit, wenn ich auf die Frage zurückkommen darf, will ich allerdings keinem absprechen. Wenn wir die Diskussionen über Waffenlieferung auch aus unserem Land ansieht, muss man leider aus meiner Sicht von Zeiten sprechen, in denen wir im Ergebnis Chancen verpasst haben, schnell und dennoch besonnen zu handeln. Also Diskussion offensive, defensive Waffen, schwere Waffen, leichte Waffen, Schützenpanzer, Kampfpanzer, die unsägliche Taurus-Diskussion, jetzt die Diskussion über Auflagen von Waffen, die wir noch nicht mal geliefert haben, Waffen, die operativ wichtige Ziele in Russland treffen sollen. Auch die Mengen führen dazu, dass ich sagen muss, wir haben Chancen verpasst. Natürlich, wir haben keine Lagerbestände in der Bundeswehr, aber die Amerikaner haben sie, also die westlichen Unterstützungsstaaten haben sie schon und einige andere Bündnispartner auch. Wer den Podcast von Anfang an hört, weiß, dass wir beide schon sehr früh auf dieses Versäumnis hingewiesen haben. Ein anderer Punkt aber ist, dass wir uns in der Diskussion meist auf die Unterstützung des Opfers konzentrieren, also völkerrechtlich, ethisch, moralisch. Aber das reicht nicht. Wir müssen auch sagen, dass all das nicht nur der Ukraine helfen soll, sondern dass wir dies alles auch in unserem eigenen Interesse tun müssen. Wenn sich Russland mit seinen Zielen in der Ukraine durchsetzt, wird das schwerwiegende Konsequenzen für die Lage in der Welt und insbesondere aber in Europa haben. Also wir haben ein eigenes Interesse. Wenn wir das nicht tun, dann werden andere Staaten weltweit erkennen, dass sich die Durchsetzung des eigenen Willens mit militärischen Mitteln lohnt. Insbesondere, wenn man ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates ist. Zweitens, Sie werden sehen, dass eine Nuklearmacht sich leisten kann, einen Nachbarstaat anzugreifen. Das wird zu dem Streben führen, selbst Nuklearmacht zu werden. Und das wird unsere Welt nicht sicherer machen. Dritter Punkt, Russland wird seinen hybriden Krieg gegen den Westen nicht einstellen, sondern mit dem Ziel fortführen, Europa zu destabilisieren, Europa möglichst von Amerika und dem globalen Süden zu trennen. Und letztlich wird eine Niederlage der Ukraine zu einem seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebten Flüchtlingsstrom führen. Und wenn wir die Flüchtlingslage uns heute anschauen schon und die Diskussionen darum, was meinen Sie, was dann erst auf uns zukommt, wenn wir hier Flüchtlinge in der Größenordnung von 7-8 Millionen in Zentraleuropa aufnehmen müssen?
Die nächste Frage, auch eher allgemeiner Natur, die kommt von Dr. Dietrich Koch. Auch er macht ein paar Vorbemerkungen, unter anderem, dass er ein strikter Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine ist. Wegen ihm könnte es auch weitaus mehr sein, auch mehr Freiheiten der Ukraine, diese Waffen auf Ziele in Russland einsetzen zu dürfen. Sein Anliegen ist aber ein anderes. Ich lese mal ein paar Auszüge aus der Mail vor. Zitat also. Ich bin froh, dass wir in der NATO sind und dass uns der Artikel 5 schützt. Wir wissen, dass dieser Artikel ohne Amerika nicht viel wert ist. Deshalb nun meine Frage, wie zuverlässig geht Amerika mit seinen Verbündeten um? Die letzte erfolgreiche Operation nach dem Zweiten Weltkrieg durch Amerika war die Rettung Südkoreas. Diese Aktion erfolgte allerdings noch unter einem halbherzigen UNO-Mandat. Ich überspringe mal Vietnam und den Irak und komme gleich zu Afghanistan, wo wir NATO-Mitglieder über den Artikel 5 zur Solidarität aufgerufen wurden und diese auch geleistet haben. Das Ergebnis: Afghanistan wurde den Taliban überlassen, die Amerikaner sind abgezogen und die Verbündeten und vor allem ihre Helfer müssen bis heute sehen, wie sie aus diesem furchtbaren Land herauskommen. Wenn man ein Land den Taliban überlassen kann, warum nicht dann auch die Ukraine den Russen? Das dürfte weitaus weniger schrecklich sein. Und das sage ich, nachdem und obwohl ich 49 Jahre unter russischer Besatzung gelebt habe. Angesichts der historischen Beispiele Vietnam, Afghanistan, Irak, frage ich mich und Sie, Herr Bühler, wie können wir sicher sein, dass die USA nicht erneut einen Rückzug vornehmen und die Ukraine ähnlich im Stich lassen und damit auch uns, wie es in anderen Konflikten der Fall war? Zitat Ende.
Also ich will jetzt nicht im Einzelnen auf die historischen Beispiele eingehen, nur schlaglichtartig so viel. Wir dürfen nicht vergessen, dass uns die Amerikaner in Europa nie im Stich gelassen haben. Jedenfalls habe ich das nie so empfunden und habe das nie so erlebt in meinem Leben bisher. Nicht im Kalten Krieg, wenn Sie die Luftbrücke nach Berlin beispielsweise, die Lebensader damals ansehen. Die Amerikaner haben wie kein anderes Land dafür gesorgt, dass die Kriege im zerfallenden Jugoslawien beendet wurden, bevor eine noch größere Katastrophe entstehen konnte. Stichwort das Abkommen von Dayton. Zum Irak. Der größte Fehler war nicht der Rückzug, sondern der Beginn dieser Operation. Aber insgesamt war es ein Fehler, das ist vollkommen richtig. Afghanistan, der schnelle Rückzug, der von Trump eingeleitet wurde im Jahr 2020 und von Biden dann vollendet wurde, war mit Blick auf die afghanische Bevölkerung ein Fehler, der im Übrigen gegen den militärischen Rat auch eingeleitet wurde. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Da können wir nie ganz sicher sein. Aber deshalb müssen wir auch nicht Trübsal blasen. Wir haben es selbst in der Hand, das transatlantische Bündnis für die Amerikaner attraktiv zu halten und insgesamt zu gestalten mit den Amerikanern zusammen. Was häufig in der Diskussion zu kurz kommt, in der politischen Diskussion auch, in der Auseinandersetzung, ist das Zusammenhalt, das Schlüsselwort in der NATO und in der Europäischen Union, ganz allgemein in multinationalen Organisationen ist. Der Zusammenhalt hält uns stark, der Verlust des Zusammenhalts macht uns immer schwächer. Also das ist ein quasi strategischer Imperativ für mich. Das bedeutet auch, dass wir die transatlantische Verbindung aufrechterhalten muss. Auch das gehört zum Zusammenhalt wahren. Und das ist von entscheidendem Interesse für die Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks. Das sollten wir nie in Frage stellen, egal ob auf der einen oder anderen Seite des Atlantiks Wahlen stattfinden und wer da nun Präsident wird oder nicht Präsident wird. Voraussetzung dafür, dass wir die transatlantische Verbindung nicht verlieren, ist jedoch, dass wir mehr in unsere Sicherheit in Europa investieren und damit auch die USA entlasten. Die Mindestanforderung muss dabei bei 2% liegen, wie seit vielen Jahren beschlossen, vorübergehend auch deutlich mehr. Und das muss eigentlich allen klar sein.
Auch der nächste Mailschreiber hat nicht in erster Linie eine Frage, sondern lässt uns an seinen Gedanken teilhaben. Ich will das auch mal reinnehmen hier in den Podcast, weil das möglicherweise ein grundsätzlicher Konflikt ist, den viele Leute mit sich selbst auszumachen haben oder ausmachen müssen. Unterschrieben ist die Mail mit Norbert Feuerstein, die ist auch ein bisschen länger. Zitat: Die Entwicklungen im Konflikt Ukraine-Russland belasten mich mit jeder Woche mehr. Das Gefühl, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden kann, habe ich von Anfang an. Hat Russland doch bald mehr Ressourcen und Soldaten, die Putin ohne Rücksicht, wenn es sein muss, auch mit Steinschlossgewehren in diesen Fleischwolf wirft. Die Unterstützung der NATO wird immer weniger werden, ganz abgesehen davon, dass vielleicht ein Trump die Wahlen gewinnt. Europa wird das nicht allein stemmen können und wollen. Und so werden Hunderttausende Menschen umsonst gestorben sein. Die Ukraine wird doch zerschlagen und die Ukrainer werden noch lange nach dem Krieg dafür bezahlen, dass sie sich gegen Russland gestellt haben. Jetzt überspringe ich mal ein paar Zeilen weiter im Zitat. Vielleicht hätte es die Ukraine als freien Staat nicht mehr gegeben, wenn sie gleich kapituliert hätten. Aber so viele Menschen würden noch leben, so viel Leid hätte nicht erduldet werden müssen. Mütter hätten ihre Söhne noch, Frauen ihre Männer, Kinder ihre Väter. Sie wären jetzt wahrscheinlich Russen, hätten weniger Freiheiten, aber sie lebten noch. Auch in einem Staat wie Russland, wie China, wie Nordkorea kann man leben. Auch in der DDR konnte man leben und das ist das Wichtigste. Dass mich niemand falsch versteht. Ich finde das Vorgehen Putins absolut verabscheuungswürdig und es ist mir klar, dass ich mit meinem Denken solchen Machthabern freie Bahn geben würde. Und trotzdem, das Leben eines Menschen ist das höchste Gut. Zitat Ende. Ich vermute mal, Ihr Kommentar, so Ihre Antwort, Herr Bühler, könnte so in etwa aussehen wie, also ja, kann ich sehr gut verstehen. Und dann kommt da aber ein großes Aber. Oder sehe ich es falsch?
Naja, also ich denke, dass da jeder zustimmen kann, dass das Leben eines Menschen das höchste Gut ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, das Sie schon vorher gesehen haben, aber wir können nicht ernsthaft den Ukrainern das naturgegebene Recht zur Selbstverteidigung verwehren. Mehr noch, es wäre ethisch und moralisch nicht verantwortbar, sie durch Entzug von Waffen, die sie dazu brauchen, zu ihrer Selbstverteidigung, dies zu verweigern und sie dadurch in die Kapitulation zu zwingen. Also mit all den Folgen, die wir ja heute schon in den besetzten Gebieten sehen, Freie Bahn, wie sie es nennen, bedeutet Vertreibung, Umsiedlung, Entführung, Umerziehung von Kindern, Verbrechen wie die Hinrichtung von Kriegsgefangenen, die in letzter Zeit immer häufiger passiert. Also diese Liste könnte man jetzt fortsetzen. Und das sind nicht nur Mutmaßungen, sondern das sind Fakten, die sich in den letzten 2,5 Jahren dort öffentlich gezeigt haben. In unserem eigenen Interesse, und das ist der zweite Punkt, da muss ich nochmal drauf kommen, in unserem eigenen Interesse ist es, dass die Ukraine diesen brutalen Angriff bestehen kann. Die Alternative ist, dass die internationale Ordnung, die sich die Menschheit gerade nach den Kriegskatastrophen des vergangenen Jahrhunderts gegeben hat, nicht mehr existiert. Das wäre die Folge.
Jetzt eine Mail, die mit Drohnen zu tun hat. Der Fragesteller möchte deshalb seinen Namen nicht nennen. Ich zitiere: In den letzten Wochen tauchen auf Telegram in pro-ukrainischen Kanälen Videos auf, die zeigen, wie FPV-Drohnen, also First-Person-View-Drohnen, in großer Höhe sich auf Aufklärungsdrohnen wie die Orlan 10 oder sogar eine Lancer-Drohne stürzen und diese wahrscheinlich zerstören. Für wie effektiv halten Sie, Herr Bühler, diesen Einsatz? Ich stelle es mir sehr schwer vor, mit einer FPV-Drohne in mehreren Kilometern Höhe solche Aufklärungsdrohnen ausfindig zu machen und auch zu bekämpfen. Und wie verbreitet ist diese Taktik? Könnte sie auch in Zukunft stärker benutzt werden? Zitat Ende.
Ja, die Frage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine gerade öffentlich gemacht hat, dass sie bereits 1 Million Drohnen hergestellt hat im Laufe dieses Krieges. Und dazu gehören noch nicht die Tausenden von Drohnen, die sie aus dem Westen bekommen hat. Vielfach sind das sehr kleine und sehr billige Drohnen. Im Grunde genommen Wegwerfartikel, einmal eingesetzt und dann sind sie weg. Hier ist eine Dynamik vorhanden. Hier hat sich viel getan in den letzten 2,5 Jahren. Eine Dynamik, die dazu führt, dass sich Technik, Software und damit Einsatzverfahren von Monat zu Monat verändern. Also sie werden definitiv in der Zukunft noch stärker benutzt werden. Die Ukrainer haben gezeigt jetzt mit den von ihnen angesprochenen Drohnen, die andere Drohnen bekämpfen können, dass sie diese Drohnen in kleinerem Umfang bereits haben, punktuell an der Front auch einsetzen. Aber es ist noch nicht so weit verbreitet, dass man sagen kann, es wird effektiv auch eingesetzt. Aber in naher Zukunft wird das sicher möglich sein.
Die nächste Frage hat mit Gleitbomben zu tun. Kommt von Tobias Esper aus Spey. Spey, S-B-A-Y geschrieben, kleine Gemeinde am Rhein, so ein bisschen südlich von Koblenz. Zitat: Ich möchte Sie heute fragen, warum die Bekämpfung der Gleitbomben für die Ukraine so schwierig ist. Bisher verstehe ich es so, dass nur durch eine Bekämpfung der Flugzeuge, die die Gleitbomben tiefer im russischen Kernland absetzen, auch die Gleitbomben bekämpft werden können. Warum können Gleitbomben selbst nicht durch die ukrainische Flugabwehr abgewehrt werden? Hat das mit zu kurzen Flugzeiten oder zu hohen Fluggeschwindigkeiten der Gleitbomben zu tun oder damit, dass sie über russischem Gebiet anvisiert werden müssten? Zitat Ende.
Ja, das ist, denke ich, eine Mischung von verschiedenen Faktoren. Die kurzen Flugzeiten hatten Sie angesprochen, vielleicht auch die Größe, die wiederum die Radarsignatur reduziert. Mit bloßem Auge können sie nicht gesehen werden, im Gegensatz zu einem Flugzeug. Die Geschwindigkeit natürlich, sie nehmen die Geschwindigkeit, die das Flugzeug fliegt, ja mit. Und dazu kommt die Fallgeschwindigkeit. Abziehen muss man den Reibungswiderstand in der Luft. Aber das ist eine hohe Geschwindigkeit, die die Gleitbomben erreichen können. Und vor allen Dingen auch die Zahl der eingesetzten Gleitbomben sowie die Verfügbarkeit von Flugabwehrmitteln direkt an der Front. Und diese Mischung macht es, dass diese Freifallbomben, das sind sie ja im Grunde genommen, ohne irgendeine Elektronik, sondern es sind Bomben, da hat man Flügel dran gebastelt, damit sie stabilisiert auch fliegen können, wie in einem Halbbogen auf das Ziel einschlagen. Also wir sprechen jetzt nicht von modernen Gleitbomben, die auch Navigations-, Steuerungssysteme, viel Elektronik also, manchmal auch eigene Antriebe an Bord haben. Damit ähneln sie eigentlich mehr einem Marschflugkörper als einer Freifallbombe. Da kann man sicher was machen mit elektromagnetischen Störsignalen. Aber grundsätzlich, diese Art von Bedrohung ist einfach schwer zu bekämpfen. Sie kann nur bekämpft werden, wenn man die Plattform ausschaltet, die sie abwirft.
So, und dann letzte Frage für heute. Da schauen wir mal auf ein bisschen Militärtaktik, würde ich sagen. Gabor Ballas aus Neuwieberg, gleich bei München, der schreibt Folgendes. Grüß Gott, Herr Bühler. In der Berichterstattung zum Fall von Wuhledar wurde immer wieder erwähnt, dass die Stadt auch deshalb so wichtig gewesen sei, weil sie in einem sonst sehr flachen Terrain auf einer Anhöhe steht. Dazu stellt sich mir die Frage, wieso Ortschaften wie Wuhledar, die auf einer Anhöhe liegen, immer noch so wichtig sind. Es wird auch angeführt, dass man von dort aus eine bessere Übersicht habe. Aber ist das in Zeiten vom gläsernen Gefechtsfeld durch Drohnen noch nötig? Wie werden im Allgemeinen solche Erhöhungen militärisch genutzt? Zitat Ende.
Also das Gelände ist ja im Bereich Wuhledar flach und offen eigentlich. Da reichen schon kleine Hügel aus, dass man weit ins Land schauen kann. Dazu kommen die in der Gegend typischen Abraumhalden des Kohlereviers Donbass, die natürlich auch weite Sicht und Wirkungsmöglichkeiten erlauben. Dann auch die großen Gebäude in manchen Städten und Siedlungen. Also gerade auch in Wuhledar, die großen Wohngebäude sind ja alle geräumt und verlassen, zum Teil zerstört. Aber sie eignen sich eben auch als Aufklärungspunkte für die ukrainischen Verteidiger. Zu den Drohnen muss man auch wissen, dass sie sehr stark wetterabhängig sind, bei starkem Wind beispielsweise, bei schlechter Sicht. Das gilt vor allem für die ganz einfachen, billigen Drohnen, die also nur so ein Videosignal senden, so ähnlich wie eben die handelsüblichen, die wir auch kaufen können. Wenn wir zur Taktik wieder zurückgehen, überhöhte Stellungen gegenüber einem angreifenden Feind sind also weiterhin aus diesem Grund der Sichtstrecken, der Aufklärungsmöglichkeiten, der Wirkungsmöglichkeiten weiterhin für den Verteidiger nützlich. Und für einen Angreifer, gerade was die Infanterie angeht, ist der Angriff gegen überhöhte Stellungen bergauf, also sehr beschwerlich und alles andere als nützlich.
Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank für die vielen Mails mit Fragen, Hinweisen, Geschichten, Erlebnissen, Lob und Kritik. Auch danke für Ihre Anrufe. Wenn Sie selbst derlei Dinge haben, die Ihnen vielleicht auf den Nägeln brennen, dann können Sie schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, dann am Mittwoch. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.